It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and the ones we can count on to help us live out our best lives. But we can't keep them all to ourselves, so if you're feeling like Black Opal Beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too. Because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte. Das Erste, was an diesem Montagmorgen im Dezember ungewöhnlich ist, ist das offene Tor an der Einfahrt. Das Zweite, was der Frau ins Auge sticht, ist der weiße Stoff neben der dichten Dornhecke. Einige Fetzen haben sich im Stacheldraht verfangen, um den sich die spitzen Dornen ranken. Das Dritte, was ihr auffällt, ist die Puppe. Die Puppe hat eine helle, fast weiße Hautfarbe, blondes Haar und trägt Wanderschuhe.
Die Frau fährt an ihr vorbei, sieht genauer hin und drückt dann so schnell auf das Bremspedal, dass sie auf ihrem Sitz einen Satz nach vorne macht. Der Wagen läuft noch, als die Frau auf die Hupe drückt, immer und immer wieder. Niemand kommt. Sie kann nicht aussteigen, nur schreiend die verkrampfte Hand aufs Lenkrad pressen. So geschockt ist sie. Minuten vergehen, aber nichts passiert. Erst dann öffnet sie die Tür und rennt los. Zurück zum Haus und direkt vorbei an der bleichen Frau, die ihr mit toten Augen hinterher starrt.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strobusch.
Und wir quatschen gar nicht lange drauf los, sondern starten direkt mit dem heutigen Fall.
In West Cork, in Irland, passieren keine schlimmen Dinge. Eigentlich. Auf der Halbinsel, an der südwestlichen Spitze des Landes, kennt jeder jeden. Die Landschaft hier wirkt still und friedlich. Es führt eine kleine Landstraße durch winzige Örtchen und noch kleinere Straßen zu einsamen Cottages. In West Cork entfliehen die Menschen dem Hamsterrad und scheuen das laute Stadtleben. Im Sommer verbringen die reichen Menschen gerne ihren Urlaub in dieser abgeschiedenen Gegend.
Wer nicht hier geboren ist und auch im Winter hier bleibt, der ist ein sogenannter Blow-In, also jemand, der von auswärts kommt und nicht in West Cork geboren und aufgewachsen ist. Die Menschen in der Gegend, zum Beispiel in der nächstgrößeren Küstengemeinde Skull, die sind offen, herzlich und tolerant. Doch nach jenem 23. Dezember 1996 wird diese Herzlichkeit auf eine harte Probe gestellt, als in der abgelegenen Gegend, weit im Süden der Insel, der erste und einzige Mord passiert, an den sich die Menschen hier erinnern können, verdächtigt jeder jeden.
Shirley steht an diesem Montagmorgen noch vor Sonnenaufgang, kurz nach 8 Uhr auf. Während es langsam heller wird, macht sie Feuer und Frühstück. Sie fährt gegen 10 Uhr los, um den Müll wegzubringen und im Ort für das Weihnachtsfest einzukaufen. Sie steigt in ihren Wagen, fährt ihre Einfahrt hinunter, hinter dem großen weißen Haus ihrer Nachbarin vorbei und um die Kurve. Vor das nächste weiße Haus, wo die gemeinsame Einfahrt abzweigt. Die drei Häuser nutzen nämlich einen gemeinsamen Weg und auch ein gemeinsames Tor. Doch dieses Tor steht an diesem Morgen offen. Und das ist eher ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist aber die tote Frau, die in der Einfahrt liegt.
Shirley versucht mit lautem Hupen, ihren Mann Alfie auf sich aufmerksam zu machen. Dann lässt sie das Auto stehen und rennt zurück zu ihrem Haus. Ihr Mann Alfie ruft die Notrufnummer 999. Gegen 10.40 Uhr sind die ersten zwei Streifenpolizisten vor Ort. Diese Gegend ist so abgelegen und schwer zu erreichen, dass sich sogar Einheimische hier verfahren. Hier gibt es keine Straßennamen und auch keine Hausnummern. Die meisten der Cottages sind nicht mal auf einer Karte verzeichnet. Nach vielen Kurven, fernab von der schmalen Landstraße, kommen die drei abgeschiedenen Häuser in Sicht und die Einfahrt, in der die Leiche liegt.
Die junge Frau wurde brutal ermordet. Sie trägt noch ihren weißen Schlafanzug und einen blauen Bademantel. Ihre Wanderschuhe sind nicht richtig geschnürt. Ihr Gesicht ist entstellt, ihre Finger voller Wunden und einige sogar gebrochen. Und überall sehen die Beamten Blut. Auf dem Boden, in der Dornenhecke, auf den Steinen und auf dem Einfahrtstor. Neben ihr liegt ein großer, mit Blut vollgespritzter Stein und ein Betonblock mit Blutflecken darauf, der mindestens 15 Kilo wiegen muss. Für die Polizisten ist klar, dass ihr jemand mit dem Betonblock oder dem Stein oder auch mit beidem auf den Kopf geschlagen haben muss. Mehrere Male.
Die beiden Streifenpolizisten sind völlig überfordert. Mit so einem Verbrechen haben sie ja gar keine Erfahrung. In dieser ruhigen irischen Gegend passieren doch keine Verbrechen, geschweige denn Morde. An den letzten kann sich überhaupt niemand mehr erinnern. Die beiden Polizisten rufen daher Verstärkung und bestellen dann einen Priester zum Tatort, der für die Tote beten soll. Es ist 11.50 Uhr, fast 2 Stunden, nachdem die Leiche gefunden wurde, als der Priester eintrifft. Zu dritt stehen die beiden Streifenpolizisten und der Priester nun vor der toten Frau und beten für sie. Es ist ein kurzer Moment der Ruhe, bevor ein Polizeiauto nach dem anderen die Straße entlang fährt.
Weil die lokale Polizei mit einem Verbrechen dieser Art keine Erfahrung hat, werden die Experten aus Dublin verständigt. Die Hauptstadt ist 250 Kilometer entfernt. Am frühen Nachmittag kommt der Anruf im Kriminaltechnischen Institut bei Eugene Gilligan an, einem Kriminaltechniker. Gegen 15.30 Uhr fährt das Team los. Sie brauchen über die abgelegenen Landstraßen und bei dem dichten Weihnachtsverkehr rund 7 Stunden bis nach West Cork. Sie treffen erst gegen 22 Uhr in der Gegend und an der Polizeiwache des Ortes Skull ein. Dort treffen sie aber niemanden an.
Kriminaltechniker Eugene erzählt später in den Dokumentationen A Murder in West Cork und Murder at the Cottage für Netflix und Sky, dass er zu einer Telefonzelle gehen musste, bei der er dann auch noch das Telefon neu verkabeln musste, bevor er die lokale Polizei überhaupt erreichen konnte. Von dort werden die Kriminaltechniker zum Tatort gelotst. Um 23 Uhr sind sie dann auch endlich bei der Leiche, ganze 13 Stunden nach dem Fund.
Für die Forensik ist diese lange Zeit ein absoluter Albtraum. In 13 Stunden kann mit einem Tatort ja sehr viel passieren. Er kann verunreinigt werden, Spuren gehen verloren und auch die Temperatur der Leiche verändert sich. Das bedeutet, dass der Todeszeitpunkt nicht mehr genau bestimmt werden kann. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, und es ist ja Ende Dezember in Irland, ist die Tote mehr oder weniger gefroren. Das ist auch Kriminaltechniker Eugene sofort klar. Er und sein Team untersuchen den Tatort und sammeln Spuren, während er mit dem Pathologen telefoniert.
Laut unseren Quellen übrigens dem einzigen Staatspathologen Irlands damals. Und der hat an jenem 23. Dezember 1996 auch noch Geburtstag und ist bis zum Nachmittag überhaupt gar nicht telefonisch erreichbar. Die beiden Experten halten es für sinnlos, dass der Pathologe die gefrorene Leiche vor Ort untersucht. Aber der leitende Ermittler der Polizei besteht darauf. Und so kommt es, dass die Leiche der toten Frau mit einer Plastikfolie zugedeckt und in der Einfahrt liegen gelassen wird. Die Polizei stellt nur ein Warndreieck an der abgesperrten Einfahrt auf und lässt 2 Polizisten mit Taschenlampen am Tatort zurück. Die Tote bleibt also einfach auf der Straße liegen.
Dass eine Leiche mehr als 24 Stunden lang am Tatort im Freien liegen gelassen wird, zeigt, wie überfordert die Polizei schon in den ersten Minuten der Ermittlungen ist. Als der Pathologe aus Dublin am 24. Dezember 1996 schließlich am Tatort ankommt, ist die Spurensicherung schon wieder bei der Arbeit. Sie fotografieren Spuren wie die Blutspritzer auf dem Stein und dem Betonblock, dem Gitter der Einfahrt, das sie kurzerhand abbauen und als Beweisstück auf die Wache transportieren. Die Ermittler schneiden auch Ranken aus den Dornsträuchern, um sie im Labor untersuchen zu lassen. Im feuchten Boden der Einfahrt finden sie eine Fußspur, können aber nur die ungefähre Größe des Schuhs vermuten. Wie groß der Abdruck ist, wissen wir nicht genau.
Werbung. It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Werbung Ende. Die Tote ist zwar noch nicht offiziell identifiziert, aber ein Anwohner hält sie für die Frau, die in dem vorderen weißen Haus wohnt, dem ersten Haus, die Einfahrt hinauf. Die Forensiker schauen sich das zweistöckige Haus natürlich an und bemerken schon am Holz der Tür, direkt auf der Klinke, eine verwischte Blutspur. Sie machen sich auf einen weiteren blutigen Tatort gefasst und betreten das Haus. Was die Ermittler dort finden, ist ziemlich überraschend, denn alles ist ganz normal. Das Haus ist aufgeräumt, es gibt keine Anzeichen für einen Angriff oder Streit oder sowas. Auf dem Küchentisch liegt ein aufgeschlagener Gedichtband und im Badezimmer finden sie getragene Kleidung. Alles sieht so aus, als würde die Person, die hier lebt, jeden Moment zur Tür hereinkommen. Und genau die Tür ist besonders interessant, denn der Schlüssel steckt von innen. Die Frau hat ihn also nicht mitgenommen und sich möglicherweise ausgesperrt. Die Frage, die man sich stellt, ist, ob sie das freiwillig getan hat.
Was ist in der Nacht vom 22. zum 23. Dezember 1996 hier passiert? Warum ist die Frau im Schlafanzug und Bademantel aus dem Haus gegangen, in einer eiskalten Nacht? Wie kommt sie zum Tor der Einfahrt, etwa 200 Meter weit weg? Ist sie gegangen, gelaufen, gefahren worden? Hat sie das Tor geöffnet, vielleicht für jemand anderen? Und warum ist sie tot? Es gibt im Haus keine Hinweise auf eine andere Person. Die Ermittler finden auch keine auffälligen Fingerabdrücke. Aber sie wissen jetzt, wer die Tote ist. Sie heißt Sophie.
Sophie ist eine dieser Blow-ins, also eine Frau von außerhalb, die nicht in der Gegend aufgewachsen ist. Sie ist 39 Jahre alt, kommt aus Frankreich und hat das Weiße Haus in West Cork 1993 als Ferienhaus gekauft, also 3 Jahre vor ihrem Tod. Sie arbeitet als Filmproduzentin und zieht sich in Irland von ihrem Leben in Paris zurück. Sophie ist eine ruhige, zurückgezogene und sanfte Person. Sie hat blondes Haar, wird als wunderschön beschrieben und produziert Dokufilme für das französische Fernsehen.
Sie hat einen 15-jährigen Sohn aus ihrer ersten Ehe und hat danach einen Mann namens Daniel geheiratet. Er ist 16 Jahre älter als sie und ein recht berühmter französischer Filmproduzent. Gemeinsam leben sie mit Sophies Sohn in Paris. Weil das glamouröse Leben im Rampenlicht aber nicht Sophies Welt ist, zieht sie sich gerne nach Irland zurück, wo sie als Teenagerin zum Englischlernen war. Sie ist häufig mit ihrem Sohn dort, aber auch oft allein. Wie auch zur Weihnachtszeit 1996.
Sophies Familie ist währenddessen in Frankreich. Und noch bevor die irische Polizei Kontakt zu ihrem Ehemann oder ihren Eltern aufnehmen kann, ist ihr Tod schon in den Nachrichten. Am 23. Dezember 96, während die irische Polizei sich noch organisiert, bevor sie an Heiligabend so richtig mit der Arbeit anfangen kann, da laufen schon erste Berichte über den Tod einer Französin im Radio und im Fernsehen. Ihre Eltern in Frankreich sehen den Bericht in den 17 Uhr Nachrichten. Und ihre Mutter sagt in Dokus später, dass sie sofort wusste, dass es ihre Tochter ist, über die dort berichtet wird.
Mehrere Stunden lang hoffen und verzweifeln die Eltern. Sie telefonieren mit Daniel, Sophies Ehemann, der sagt, dass er noch am Abend vorher mit ihr telefoniert hat und dass alles gut ist. Kurz darauf ruft ihn die irische Polizei an. Daniel weckt mitten in der Nacht Sophies Sohn, um es ihm zu sagen. Für den 15-jährigen Pierre-Louis bricht eine Welt zusammen.
Auch die Welt in West Cork ist nach dieser Nachricht nicht mehr dieselbe. Die gesamte Gegend ist schockiert. Auch die Stadt Skull steht still. Die Menschen sind nicht nur unendlich traurig, sondern die haben natürlich auch total Angst. In einer Stadt, in der niemand die Haustür abschließt, werden jetzt die Schlüssel umgedreht und die Vorhänge zugezogen. Währenddessen beginnt für die irische Polizei die Arbeit jetzt so richtig. Sie finden heraus, wie Sophie ihre letzten Tage in Irland verbracht hat.
Sie ist von Paris aus am 20. Dezember 1996, also 3 Tage vor ihrem Tod, nach Irland geflogen. Sophies Eltern erzählen in der Sky-Doku, dass sie hauptsächlich in Irland war, um die Heizung im Haus reparieren zu lassen. Sie kommt abends in West Cork an und wird am Samstag und Sonntag darauf immer wieder in der Stadt gesehen. Sie kauft im Supermarkt ein und sieht sich in einem Bekleidungsgeschäft um. Am 22. Dezember 1996, dem letzten Tag ihres Lebens, geht Sophie wandern. Sie ist in der Gegend um Three Castlehead unterwegs, ein einsamer Ausflugsort. Dort steht noch eine alte Festungsruine aus der Zeit der Normannen.
Gegen 18 Uhr fährt sie mit ihrem Mietwagen zurück und besucht den O'Sullivan's Pub im Dorf Crookhaven, etwa 15 Kilometer von ihrem Haus entfernt. Sie sitzt am Tresen, trinkt Tee und isst Scones, spricht mit dem Barbesitzer, der sie zu einer Weihnachtsfeier einlädt, und dann fährt sie durch die Vollmondnacht zurück nach Hause. Als sie an jenem Abend schon im Bett ist, ruft ihr Mann Danielle an. Es ist der 22. Dezember, gegen 23.30 Uhr. Sie sprechen über Sophies Tag und ihren Rückflug am 24. Dezember, damit sie Weihnachten mit ihrer Familie in Paris verbringen kann. Sie wünscht ihrem Mann Danielle eine gute Nacht und löscht das Licht.
Niemand in den Nachbarhäusern hört in dieser Nacht merkwürdige Geräusche oder Schreie. Und das, obwohl der Mord an Sophie ja so ein brutales Verbrechen war. Der leitende Ermittler, Dermot Dwyer, sagt in der Netflix-Doku später, dass der Täter den Verstand verloren hätte. Er sei durchgedreht. Bei der Obduktion wird festgestellt, dass Sophie an mehreren Verletzungen gestorben ist. Sie hat fast 50 Wunden am ganzen Körper. Ihr Schädel wurde mit einem stumpfen Gegenstand zertrümmert. Der Stein und der Betonblock, die am Tatort gefunden wurden, sind wahrscheinlich die Mordwaffen. Es gibt keine Hinweise auf ein sexuelles Motiv.
Im Podcast West Cork wird von einer dritten Mordwaffe berichtet, die weitere Verletzungen erklären soll. Dort ist von einem kleinen Beil die Rede, welches offenbar in ihrem Haus fehlt. Die Schnittwunden an ihren Händen können aber auch von den dicken Dornsträuchern stammen. Die werden ja auch auf DNA-Spuren untersucht. 1996 ist diese Technik in Irland aber noch in den Kinderschuhen. Deswegen übernimmt das ein Labor in England. Und ja, das Blut auf den Ranken ist von Sophie. Auch das Blut an den Steinen und dem Einfahrtstor stammt von ihr.
Ob das Blut an der Tür auch von ihr ist, ist unklar, weil es einfach zu wenig Material zum Testen gibt. In mehreren Dokus wird berichtet, dass damals etwa ein Teelöffel Blut für ein Ergebnis nötig war. Heute reichen da schon wenige Spritzer Blut oder ein paar Haare aus. Das Blut an der Tür könnte also vom Täter stammen. Da es im Haus keine Kampfspuren gibt, hat Sophie ihrem Mörder vielleicht selbst die Tür geöffnet oder sie ist durch ein Geräusch nach draußen gelockt worden. Laut den Spuren lief sie schon verletzt über den Rasen neben der Einfahrt zum Tor hinunter. Dort wurde nämlich ebenfalls ein Bluttropfen gefunden. Sie wurde von hinten angegriffen und lag vermutlich bewusstlos am Boden, als der Täter dann mehrmals mit dem Betonblock und oder dem Stein auf sie geschlagen hat.
Wann genau sie gestorben ist, das können die Forensiker nicht mehr feststellen. Dafür hat die Leiche zu lange draußen in der Kälte gelegen. Was sie aber wissen ist, dass sich Sophie gewehrt haben muss. Denn sie finden Abwehrspuren und ihr Schlafanzug ist ja in den Dornen und dem Stacheldraht hängen geblieben. Die Forensiker gehen davon aus, dass auch der Täter Spuren davongetragen haben muss. Blut und sogar Kratzer von Sophie und der Dornhecke, in die sie gefallen ist.
Der Mord an Sophie macht in den irischen und französischen Zeitungen große Schlagzeilen. Es ist an Weihnachten das einzige Thema, über das alle in der Gegend sprechen. Und die Gerüchteküche brodelt. Die Presse schreibt zum Beispiel über Sophies Ausflug in Three Castlehead an ihrem letzten Tag. Eine Freundin, die sie dort besucht hat, berichtet, dass Sophie besorgt und verängstigt bei ihr ankam. Etwas hätte sie in der Burgruine erschreckt. Sie hat nämlich die weiße Frau gesehen. Und das ist kein gutes Zeichen.
denn der Legende nach spukt es dort in den Ruinen. Wer den Geist der weißen Frau sieht, der wird schon kurz darauf tot sein. In einer Sky-Doku zu diesem Fall gibt es aber eine ganz einfache Erklärung für den weißen Geist. Der wird nämlich mit der weißen Gischt des Meeres auf dem Wasser erklärt. Der Mythos rund um den Geist hält sich aber.
Neben solchen mythischen Geschichten schreibt die Presse auch von großen Partys in Sophies Ferienhaus, von Drogen und Sex. Das Haus soll ein Liebesnest für sie und ihre zahlreichen Affären gewesen sein. Ein Hinweis dafür könnten die zwei abgewaschenen Weingläser gewesen sein, die in der Spüle gefunden wurden. Die Zeitungen berichten von Verbindungen nach Frankreich, von einer getrennten Mutter, einer geschiedenen Mutter oder der zweimal verheirateten blonden Frau. Die Schlagzeilen sind provokativ, vor allem aber spekulativ. Bewiesen davon ist aber gar nichts und um ehrlich zu sein, von zwei abgewaschenen Weingläsern gleich auf Sexpartys zu schließen, ist auch irgendwie weit hergeholt.
Ja, vielleicht hatte Sophie ja einfach noch Besuch von einer Freundin oder vielleicht hat sie ja auch an zwei Abenden hintereinander Wein getrunken und so kann man die zwei benutzten Gläser erklären. Also sehe ich genauso, dass zwei Gläser noch keine Sexparty bedeuten. Die Polizei geht einer bestimmten Spur aber nach, denn es könnte ja vielleicht wirklich eine Beziehungstat gewesen sein. Und als Sophies Mann Daniel nicht wie ihre Eltern nach ihrem Tod nach Irland reist, finden das viele sehr verdächtig. Daniel ist zum Zeitpunkt von ihrem Tod in Frankreich und bleibt auch dort. Er reist nicht nach Irland, um seine Frau zu identifizieren. Er hält Abstand.
Laut Freunden, die später mit der Presse sprechen, sei er dazu nicht in der Lage gewesen. Er habe sich schuldig gefühlt und sei am Boden zerstört gewesen. Seine Abwesenheit lässt die Presse und die Anwohner aber spekulieren, ob er den Mord nicht vielleicht in Auftrag gegeben haben könnte. Die Polizei schließt das aber aus. Es gibt dafür keine Hinweise und zum Beispiel auch keine verdächtigen Passagiere auf den Fluglisten oder ähnliche Verdachtsmomente.
Die Polizei findet aber tatsächlich etwas sehr Interessantes heraus. Denn Sophie hatte wirklich eine Affäre. Von 1992 bis 1993, also gute 3 Jahre vor ihrem Tod, da war sie mit einem Mann zusammen, mit dem sie auch ein paar Mal in Irland war. Und offenbar wusste ihr Ehemann Daniel sogar davon. Die Affäre ging nach einem Jahr zu Ende und der Mann kam mit der Trennung nicht gut zurecht und griff Sophie sogar einmal in Paris an. Die Polizei befragt diese ehemalige Affäre, aber er hat ein Alibi für die Tatzeit und die Ermittler schließen ihn als möglichen Täter aus. Nach der Affäre waren Sophie und ihr Ehemann Daniel laut gemeinsamer Freunde wieder zusammen und glücklich. Laut ihrer Ex-Affäre war die Ehe zwischen ihr und Daniel aber eher eine geschäftliche Beziehung.
Die Ermittler gehen außerdem viel eher davon aus, dass der Täter aus der Gegend kommt und gute Ortskenntnisse haben muss. Fremde hätten sehr große Probleme gehabt, Sophies Haus überhaupt zu finden. Eine Zufallstat schließt die Polizei deshalb auch aus. Die Ermittlungen der Polizei starten nach Weihnachten mit einer großen Befragungsaktion. Die Polizisten gehen in West Cork von Haus zu Haus und verteilen Fragebögen an die Anwohnerinnen und Anwohner. Sie sollen beantworten, ob sie Sophie kennen, gesehen haben oder etwas Merkwürdiges beobachtet haben. Und wo waren sie selbst zur Tatzeit?
Die Polizei sammelt hunderte Informationen und identifiziert laut einer Netflix-Doku zwischenzeitlich mehr als 50 Verdächtige. Die Polizei überprüft jeden davon. So viele Informationen sind aber nicht immer hilfreich. In der Doku kommt zum Beispiel eine Frau zu Wort, die auch damals befragt wurde. Die Frau ist lesbisch und erzählt, dass die Ermittler ihr ein Foto von Sophie gezeigt und gefragt hätten, ob diese Frau auf dem Foto ebenfalls lesbisch sein könnte. Und da fragen wir uns auch, was ist das denn für eine Frage und worauf wollten die Ermittler damit hinaus?
Eine andere Anwohnerin berichtet, dass die Ermittler heimlich durch die Fenster lugten und oft ziemlich verzweifelt gewirkt hätten. Nachdem es kaum Spuren und keine forensischen Beweise am Tatort gibt, hofft die Polizei trotzdem irgendwie auf einen Durchbruch. Und der kommt dann auch, in Form eines Anrufs. Am 11. Januar 1997, fast 3 Wochen nach dem Tod von Sophie, ruft eine Frau bei der Polizei an.
Die Frau will ihren richtigen Namen nicht nennen und stellt sich deshalb mit falschem Namen vor, nämlich Fiona. Sie ist kurz angebunden und erzählt, dass sie morgens gegen 3 Uhr in der Tatnacht einen Mann auf einer Brücke in der Nähe von Sophies Haus gesehen habe. Dieser Mann trug einen langen schwarzen Mantel. Dann legt Fiona auf. Die Polizei kann den Anruf zu einer Telefonzelle zurückverfolgen, Fiona aber nicht ausfindig machen. Deswegen gehen die Ermittler einen anderen Weg, nämlich über das Fernsehen.
9 Tage später, am 20. Januar 1997, stellen sie Sophies Mordfall in der TV-Sendung Crimeline vor. Das ist das Aktenzeichen XY in Irland. Chefermittler Dwyer ruft Fiona auf, sich bei ihm zu melden. Und am nächsten Tag ruft sie tatsächlich wieder auf der Wache an. Sie hat zwar keine neuen Informationen, verabredet aber einen Termin, um eine offizielle Aussage zu machen und legt schnell wieder auf. Wieder ruft sie aus einer Telefonzelle an. Doch dann ruft sie nochmal an, um den Termin wieder abzusagen.
Aber dieses Mal macht Fiona einen Fehler. Denn sie ruft von einem Festnetztelefon an, von ihrem eigenen Festnetztelefon, und gibt damit ihre Identität preis. Fiona heißt in Wirklichkeit Marie und die Polizei weiß auch, wer Marie ist. Denn sie hat schon nach Weihnachten über den Fragebogen ausgesagt, dass sie Sophie am Samstag, dem 21. Dezember 1996, in ihrem Bekleidungsgeschäft gesehen habe. Dabei sei ihr draußen auf der anderen Straßenseite ein Mann mit einem schwarzen langen Mantel und einer Baskenmütze aufgefallen, der Sophie anschließend hinterhergegangen sei. Kurz nach ihrem anonymen Anruf steht die Polizei vor ihrer Tür und nimmt Marie mit auf die Wache. Dort macht sie dann eine offizielle Aussage.
Marie will Sophie am Samstag in ihrem Laden gesehen haben und beschreibt den Mann im Mantel, der ihr danach offenbar gefolgt ist. Diesen Mann habe Marie dann in der Nacht auf den 23. Dezember, also der Mordnacht, noch einmal an der Brücke gesehen. Etwa 2 Kilometer von Sophies Haus entfernt. Er habe versucht, sein Gesicht zu verbergen, aber Marie habe ihn ganz kurz doch erkennen können.
Marie sagt aus, dass sie denselben Mann an der Brücke und am Samstag auf der Straße vor ihrem Laden gesehen hat. Ihre anonymen Anrufe erklärt sie auch noch. Sie seien nämlich nachts im Auto mit ihrem Ex-Freund unterwegs gewesen und nicht mit ihrem Ehemann. Das wollte sie natürlich unbedingt geheim halten. Am 10. Februar 1997 wird Marie noch einmal befragt. Und jetzt ist nicht mehr nur von einem Mann in einem schwarzen Mantel die Rede, sondern dieser Mann hat sogar plötzlich einen Namen, nämlich Ian. Wie genau Marie auf diesen Namen kommt, dazu wird es noch unterschiedliche Aussagen geben. Zu diesem Zeitpunkt sagt sie nur, dass sie Ian wiedererkannt habe.
Dieser Ian stammt aus England. Er ist Anfang der 90er Jahre nach West Cork gezogen. In seiner englischen Heimat war er ein erfolgreicher Investigativjournalist. Nach einer gescheiterten Ehe ging es dann aber den Bach runter und Ian wollte in Irland neu anfangen. In unseren Quellen beschreiben ihn Anwohner und Bekannte als speziell. Er sei sehr selbstbewusst, theatralisch, nicht wirklich bescheiden, will gerne bewundert werden und geht den Leuten dabei gerne mal auf die Nerven.
Ian schreibt Gedichte und trifft in West Cork die Künstlerin Jules, mit der er zusammen wohnt. Jules hat 3 Töchter aus einer vorherigen Ehe und sie wohnen alle gemeinsam in einem Haus, ungefähr 1,5 Kilometer Luftlinie von Sophies Haus entfernt. Zum Zeitpunkt von Sophies Tod ist Ian 39 Jahre alt. Und er ist kurz nach ihrem Tod der erste Journalist am Tatort. Er schreibt über den Mordfall. In seinen Artikeln ist von Sophies angeblichen Affären zu lesen und von den 2 Weingläsern in ihrer Spüle. Er schreibt auch die Geschichte über die weiße Frau, die Sophie an ihrem letzten Tag gesehen haben soll. Und Ian, der ist ein großer Mann, ungefähr 1,90 groß und trägt gern einen langen, dunklen Mantel.
Aber Ian ist gar nicht neu auf dem Radar der Polizei. Von Marys Aussage, dass sie am Wochenende einen Mann mit dunklem Mantel in der Stadt gesehen hat, der Sophie gefolgt sein soll, weiß die Polizei ja schon kurz nach Weihnachten. Und Ian trägt gerne einen solchen Mantel. Vielleicht ist das der Grund, aus dem die Beamten Ian an Silvester 1996, 8 Tage nach Sophies Tod, einen Besuch abstatten, um ihn zu befragen. Dabei fällt den Cops ein Detail ganz besonders auf. Auf Ians Händen und Armen sind mehrere Kratzer zu sehen.
Bei den Beamten gehen natürlich sofort die Alarmglocken an und sie fragen Ian, woher er denn diese Kratzer hat. Er erzählt, dass er einen Weihnachtsbaum aus dem Garten geholt habe. Er habe den oberen Teil des Baums abgesägt und den Teil dann nach unten gezogen. So habe er sich die Kratzer zugefügt. Er zeigt den Polizisten auch die abgeschnittene Baumspitze. Den Beamten fällt aber noch ein Kratzer auf seiner Stirn auf. Ja, den habe er vom Schlachten von 3 Truthähnen, sagt er. Er habe für Weihnachten 3 Tiere geschlachtet und dabei soll ihn einer der Truthähne mit der Kralle erwischt haben. Es sei ein kleiner Kratzer gewesen, der habe nicht mal geblutet, sagt er.
Natürlich überprüft die Polizei Ians Angaben. Laut dem Podcast Westcork findet die Polizei einen Fleischer, der Ian die Truthähne abgekauft hat, und Anwohner, die ihn mit dem abgeschnittenen Weihnachtsbaum gesehen haben. Trotzdem notieren die Polizisten die Kratzer und machen sogar eine Zeichnung davon. Warum sie nicht am nächsten Tag mit einer Kamera vorbeikommen und Fotos machen, das ist uns schleierhaft. Denn das gemalte Bild des Polizisten sieht aus wie ein Kinderkunstwerk mit wirren Strichen.
Um Ians Aussagen weiter zu überprüfen, wird sogar ein Weihnachtsbaum gefällt, um zu schauen, ob ähnliche Kratzer verursacht werden. Das Ergebnis dabei? Die Polizisten bekommen beim Baumfällen keine Kratzer. Ein richtiger Beweis ist das natürlich noch nicht, aber vielleicht hat Ian sich auch einfach ungeschickt angestellt. Ian beantwortet auch den Fragebogen, den hier alle in der Gegend bekommen haben. Er sagt, dass er Sophie gar nicht kenne und dass er in der Mordnacht zu Hause im Bett bei seiner Freundin Jules gewesen sei.
Montag, am 23. Dezember 1996, sei er dann von einer Zeitung angerufen worden, um über den Fall zu berichten, und dann ist er mit Jules zum Tatort gefahren. Seitdem schreibt er über den Fall. Er schreibt auch weiter, obwohl er mittlerweile selbst in den Fall involviert ist und befragt wurde. Er schreibt Artikel darüber, wie die Polizei Haar- und Blutproben von Verdächtigen im Labor untersucht. Das weiß er, weil er selbst solche Proben abgegeben hat. Die Ergebnisse sind aber alle negativ. Die Polizei sammelt trotzdem weiterhin Indizien. Die wichtigsten stellen wir euch jetzt vor.
Ian gibt an, dass er an jenem Montag, dem 23. Dezember 96, gegen 13.40 Uhr einen Anruf einer Zeitung bekommen hat, mit der Info, dass eine Ausländerin getötet wurde. Eine gute Stunde später, 14.20 Uhr, ist er mit Jules schon am Tatort, stellt dort aber laut den Polizisten keine Fragen, was die seltsam finden. Wie konnte er so schnell wissen, dass die Tote Französin ist und dass es Sophie ist? Ian sagt, dass er bei den 14 Uhr Nachrichten gehört hat, dass die Tote Französin sei und er nur von einer Frau aus Frankreich in der Gegend wusste.
Laut einer Netflix-Doku sagen andere Zeugen aber aus, dass Ian und seine Freundin Jules schon vor dem Anruf der Zeitung erzählt hätten, dass Ian in einem Mordfall recherchiere. Wie konnte er also davon gewusst haben? Allerdings kann nicht überprüft werden, ob diese Anrufe wirklich früher stattgefunden haben. Hier steht Aussage gegen Aussage.
In den Artikeln, die Ian dann über den Mord schreibt, sind erstaunlich viele Details enthalten. Er weiß von 2 Weingläsern in der Spüle, stumpfer Gewalteinwirkung, dass es keinen sexuellen Übergriff gab und dass Sophie an mehreren Kopfverletzungen gestorben ist. Aber woher weiß er das alles? Die Polizei sagt, sie habe keine Informationen rausgegeben. Aber Ian ist ja nun mal investigativer Journalist. Er sagt, er habe seine Quellen.
Ian sagt auch, dass er Sophie nicht gekannt habe, sondern ihr von ihrem Nachbarn Alfie einmal aus der Ferne vorgestellt wurde. Nach dem Motto, das da hinten ist meine Nachbarin Sophie. Nachbar Alfie erinnert sich an diese Begegnung jedoch anders. Er sagt aus, dass er die beiden bei sich im Garten einander vorgestellt habe, als Ian für ihn gerade Gartenarbeiten erledigt hat. Ian und Sophie hätten sich die Hände gegeben, da sei er sich zu 90% sicher.
Und jetzt wird's ziemlich wild, denn Ian hat, so sagt er selbst, einen sehr sarkastischen Humor. Als er mit einer Zeitung telefoniert, für die er schreibt, da sagt die zuständige Redakteurin ihm, dass die Leute reden würden. Er, Ian, könne der Mörder sein. Und Ian antwortet, Zitat, ja klar, ich hab's getan, weil ich die Story brauchte. Nachdem die Zeitungsredakteurin dieses Telefonat erwähnt, kommentiert er, dass das doch nur ein sarkastischer Witz war.
Das sagt er auch zu einem anderen Vorfall, als er einen 14-jährigen Schuljungen nach Hause bringt. Anfang Februar 1997, etwas mehr als einen Monat nach dem Mord. Die beiden sitzen im Auto, als der Junge Ian fragt, wie es ihm so gehe. Ian soll darauf geantwortet haben, dass er mit einem Stein auf sie zugegangen sei und ihr das Hirn eingeschlagen habe. Der Schuljunge ist, verständlicherweise, völlig verstört und geht erst am nächsten Tag mit seiner Mutter zur Polizei. Ian sagt, dass der Schuljunge offenbar die sarkastischen Witze nicht verstanden habe.
Und dann ist da ja noch Marie, aka Anruferin Fiona. Sie sagt der Polizei schließlich, dass der Mann im Mantel, der vor ihrem Laden war und nachts an der Brücke in der Nähe von Sophies Haus gewesen ist, Ian gewesen sei. Sie habe ihn ja wiedererkannt.
Für die Polizei sind das genug Indizien. Am 10. Februar 1997, mehr als einen Monat nach Sophies Tod, an dem Tag, an dem Marie aussagt, sie habe Ian erkannt, wird er verhaftet. Und kurz darauf auch Ians Freundin Jules. Laut dem Podcast West Cork verdächtigt die Polizei Jules aber nicht, sondern will nur Druck auf Ian ausüben und sein Alibi zerschlagen. Ab hier gibt es im weiteren Verlauf dieser Geschichte immer zwei Seiten. Die der Polizei und die von Ian. Ian beschreibt zum Beispiel, dass er bei der Verhaftung schikaniert worden sei. Die Polizisten sollen ihm gesagt haben, sie wüssten einfach, dass er der Mörder sei und dass man Ian bald mit einer Kugel im Kopf finden würde. Laut Polizei ist das nie passiert. Diese Unterschiede spitzen sich sogar noch weiter zu, aber davon gleich mehr.
Ian und Jules werden auf der Wache 12 Stunden lang befragt. So lange dürfen die Polizisten sie laut irischem Recht festhalten. Währenddessen durchsuchen Forensiker das Haus von Ian und Jules. Sie finden aber keine Beweise, die auf Ian als Mörder hindeuten. Doch im Garten finden sie eine Feuerstelle. Laut Zeugenaussagen sollen die beiden um Weihnachten herum ein Feuer gemacht haben und der Kriminaltechniker Eugene untersucht die Asche und findet Teile einer Matratze, aber auch Reste von Kleidung und Schuhen. Was die Polizei vermutet, ist natürlich sofort klar, denn Ian könnte hier ja womöglich seine blutgetränkte Kleidung verbrannt haben. Ian und Jules sagen aber aus, dass sie eine vermietete Wohnung ausgeräumt und Zurückgelassenes verbrannt hätten.
Über Ians Mantel gibt es unterschiedliche Aussagen. In einigen Quellen steht, dass die Polizei keinen finden konnte. In der Sky-Doku berichtet seine Freundin Jules, dass die Polizei ihn mitgenommen, zerschnitten und auf Blutspuren untersucht habe. Klar ist, dass die Polizei keine Hinweise im Haus von Ian und Jules findet. Bei der Befragung der beiden auf der Wache gibt es aber doch einen kleinen Durchbruch. Denn Jules und Ian ändern ihre Geschichte. Laut ihrer ersten Aussage waren die beiden die ganze Nacht im Bett. Doch jetzt sagt Jules, dass Ian nachts nochmal aufgestanden sei.
Ian wiederum sagt, dass er in das Atelier ein paar Meter neben dem Haus gegangen sei, um dort an einem Artikel zu arbeiten. In einer Doku beklagt er, dass seine Ehrlichkeit gegenüber den Polizisten damals ein großer Fehler gewesen sei. Es ist ein weiteres Indiz auf der schon recht langen Liste. Aber ohne ein Geständnis oder andere physische Beweise müssen die Polizisten Ian und Jules gegen Mitternacht gehen lassen. Die Polizei beantragt eine Anklage wegen Mordes bei der Staatsanwaltschaft, aber die lehnt ab, denn es gäbe nicht genug Beweise.
Als Ians Foto am nächsten Tag in der Presse auftaucht, scheint er für West Cork aber bereits als Mörder verurteilt worden zu sein. Nach seiner Festnahme und anschließender Freilassung gibt Ian einige Interviews und beteuert seine Unschuld, während in den Zeitungen über die wildesten Gerüchte geschrieben wird, die sich die Leute auf der Straße erzählen. Ian zerstöre religiöse Artefakte, heule den Mond an, sei nachts nur in einer Hose unterwegs, kommuniziere bei Vollmond mit dem Mond, habe einen magischen Zauberstab und 10 lesbische Frauen, die seinem Kommando folgen. Ihr merkt also schon, es ist ein wirklich großes Chaos.
In einer Sky-Doku heißt es, dass unschuldig bis zur Verurteilung offenbar nicht in West Cork für Ian gelte. Eine Frau erzählt, dass sich die Polizei bereits für Ian als Täter entschieden hat und verzweifelt versucht zu beweisen, dass er es auch war. Währenddessen bekommen Ian und Jules Drohbriefe und sogar Patronenhülsen per Post zugeschickt.
Die Polizei liefert immer mehr Geschichten über Ian ans Tageslicht. 6 Monate vor dem Mord an Sophie klopft es bei einem Nachbarn. Eine von Jules Töchtern steht vor der Tür und bittet den Nachbarn, Jules ins Krankenhaus zu fahren. Jules liegt auf dem Bett und ist übel zugerichtet. Sie hat ein geschwollenes Auge, ihr fehlen Haarbüschel und ihr Gesicht ist voller Wunden. Jules sagt später gegenüber der Presse, dass Ian in Kombination mit Alkohol problematisch sei. Ian selbst bezeichnet sein Verhalten damals zwar als sehr schlimm, es habe aber nichts mit dem Mord zu tun.
Ende Januar 1998, ein Jahr nach der ersten Verhaftung, wird Ian wieder festgenommen. Ein Zeuge, der mit ihm über die vielen Gerüchte sprechen wollte, der hat ihn besucht. Ian sei wütend geworden und habe dem Zeugen gesagt, dass er mit Sophie habe schlafen wollen. Sie sei aber schreiend weggelaufen und er habe ihr etwas an den Kopf geworfen. Für den Zeugen war das ein Geständnis, für Ian war das mal wieder ein sarkastischer Witz.
Werbung.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Werbung Ende.
Die Polizei befragt Ian noch einmal 12 Stunden lang und lässt ihn danach wieder gehen. Er hat wieder kein Geständnis abgelegt. Also beantragt die Polizei erneut eine Anklage bei der Staatsanwaltschaft. Und wieder lehnt diese eine Anklage ab. Für sie reichen die Indizien nach wie vor nicht aus. Außerdem wird die Polizei inzwischen scharf kritisiert. Die Ermittlungen seien fehlerhaft und voreingenommen. Während all das passiert, verzweifelt die Familie von Sophie. Denn durch die lange und ergebnislose Ermittlungsarbeit ist für sie immer noch unklar, was mit ihrer Mutter und Ehefrau passiert ist. Doch dann nimmt der Fall noch eine ganz andere Wendung.
Denn auch wenn es so aussieht, als würde es keine Bewegung mehr in diesem Fall geben, kommt es 2003 zu einer Anklage. Und zwar gegen 8 Zeitungen. Denn Ian verklagt die Presse in einem Verleumdungsverfahren, weil sie ihn als Mörder von Sophie dargestellt und damit sein Leben ruiniert hätten. 6 Jahre nach Sophies Mord ist ihr Fall also doch noch vor Gericht. Denn aus der Klage gegen die Zeitung wird im Gerichtssaal ein Prozess gegen Ian. Denn die Zeitung bekommt für den Prozess Einsicht in die Polizeiakte. Und so finden sich über 70 Zeugen, die für die Zeitung aussagen. Also für die Theorie, dass Ian der Mörder von Sophie ist. Zum Beispiel der Schuljunge, dem Ian im Auto den Mord gestanden haben soll. In seinen Augen war das ja als sarkastischer Witz gemeint.
Oder der andere Zeuge, der von einer ähnlichen Situation berichtet. Auch ein Ehepaar, das 1998 Silvester in West Cork feierte, erzählt von einem angeblichen Geständnis. Ian sei betrunken gewesen und habe dem Ehepaar weinend in den Arm gelegen und gesagt, ich habe es getan, ich bin zu weit gegangen. Die Anwälte der 8 Zeitungen führen alle Indizien zusammen. Dass Ian kein Alibi hat, seine Aussage änderte, dass er Kratzer an den Händen hatte, sein Zeitplan lückenhaft ist, er viel Täterwissen hat und Kronzeugin Marie sagt aus, dass sie Ian vor ihrem Laden und auf der Brücke in der Nähe von Sophies Haus gesehen hat.
Und dieses Mal erzählt Marie sogar noch mehr. Ian habe Marie belästigt und bedroht. Ian weist alles zurück und beteuert seine Unschuld. Aber es geht noch weiter. Vor Gericht wird auch seine Beziehung zu Jules beleuchtet. Er gibt 3 Angriffe auf sie zu. Es werden Fotos von Jules mit zugeschwollenem Auge gezeigt. Die Zeitung präsentieren Ausschnitte aus beschlagnahmten Tagebüchern von Ian, in denen er sich als Tier beschreibt und über Drogen, Sex, Alkohol und Gewalt gegenüber seiner Freundin Jules spricht.
Ians Ruf ist damit vollständig ruiniert. Er verliert den Prozess und der Richter kommentiert, Ian ist ein Mann, der eine gewisse Aufmerksamkeit sucht und der es mag, im Rampenlicht zu stehen. Der Verleumdungsprozess, der ungewollt zu einer Art Mordprozess wurde, geht wie ein Beben durch die Presse und die Gesellschaft. In Irland und in Frankreich. Die Schlagzeilen in den Zeitungen sind heftig. Das Biest Ian kriecht nach Hause, steht dort zum Beispiel.
Alle schauen auf die Staatsanwaltschaft und erwarten, dass Ian nun angeklagt und wegen Mordes verurteilt wird. Aber der Oberstaatsanwalt sagt nein. Die Beweise würden immer noch nicht für eine Anklage ausreichen. Vor Gericht würden sie nicht standhalten, weil Ian zum Beispiel gute Erklärung für die Kratzer an seinen Armen hat. Es gibt nur Indizien. Laut dem Podcast Wes Cork vermutet die Staatsanwaltschaft außerdem, dass die Ermittlungen nicht ganz sauber waren. Manche Zeugen könnten beeinflusst worden sein. Auch Kronzeugin Marie, die ja Ian gesehen haben will, ist auf dem Papier zwar überzeugend, heißt es, aber ihre Aussage sei wirr und eigentlich beschreibt sie einen Mann, der Ian nicht wirklich ähnlich sieht.
Währenddessen macht Ian übrigens einen Abschluss. Er hat Jura studiert und eine Abschlussarbeit geschrieben mit dem Titel »Die Polizei überwachen – Die Verantwortung der Polizei in Irland«. Seine neuen Fähigkeiten als Anwalt stellt Ian dann 2012 unter Beweis, als er mit seinem Anwalt den irischen Staat verklagt. Hier kommen wir nochmal auf die unterschiedlichen Geschichten von Polizei und Ian zu sprechen. Denn Ian und seine Freundin Jules erheben schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Trotz der Vorwürfe, Ian habe Jules geschlagen, bleibt Jules übrigens an seiner Seite und stellt sich nicht gegen ihn.
Durch diesen Prozess kommen nochmal viele Details ans Licht. Das Wichtigste aber, Marie, die Zeugin, die Ian gesehen haben will, ändert ihre gesamte Geschichte. Marie sagt vor Gericht jetzt aus, dass sie endlich die Wahrheit sagen will. Die Polizei habe sie damals nämlich unter Druck gesetzt, Ian zu beschuldigen. Angefangen hat alles damit, dass niemand wissen sollte, dass sie an jenem Abend mit ihrem Ex-Freund unterwegs war. Die Polizei habe ihr versichert, alles diskret zu behandeln, wenn sie einfach Ian beschuldige.
Marie erzählte, dass sie unbedingt wollte, dass das alles einfach aufhört. Der Druck seitens der Polizei. Sie wollte einfach nur noch nach Hause. Also habe sie der Polizei das gesagt, was die hören wollten. Ein Polizist habe ihr ein Foto von Ian gezeigt und gefragt, ist das der Mann, den sie gesehen haben? Sie habe nein geantwortet. Der Polizist habe dann gesagt, das ist der Mörder. Wir wissen es. Wenn sie jetzt aussagen, dass er es war, dann ist die Sache erledigt. Und so eine Aussage von einem Polizisten ist ja mein riesengroßer Skandal. Und es bleibt nicht der einzige. Maries erste Beschreibung des Mannes hat nicht viel mit ihren gemeinsam. Der Mann ist zum Beispiel wesentlich kleiner als der 1,90 Meter große Ian. Marie erzählt, sie sei von der Polizei all die Jahre bei Laune gehalten worden, mit kleinen Gefallen. Angeblich wurde sie sogar mit einer Sozialwohnung geködert.
Und Marie ist nicht die einzige, sagen wir mal, zweifelhafte Zeugin. Vor Gericht sagt ein gewisser Martin aus. Martin soll von der Polizei Geld, Kleidung und sogar Drogen bekommen haben, weil er als Spitzel belastendes Material gegen Ian beschaffte. Die Gespräche zwischen Martin und den Polizisten wurden sogar aufgezeichnet. Dass es diese Tonbänder gibt, ist der nächste Skandal in diesem Fall. Denn zu dieser Zeit werden in Polizeiwachen im ganzen Land illegalerweise Telefongespräche mitgeschnitten. Die Affäre wird so groß, dass der Polizeichef des Landes zurücktreten muss. Aber bei diesen Tonbändern sind eben auch belastende Aufnahmen dabei, die suggerieren, dass die Polizei im Fall Ian zunehmend absurde Wege gegangen ist, wie es im Podcast Wes Cork heißt.
Und dann sind da noch die Hinweise, Spuren und sogar Verdächtige, die einfach vernachlässigt wurden, weil die Polizei sich schon auf Ian als Täter festgelegt hatte. Zum Beispiel ein Franzose aus West Cork, der wegzog und kurz nach dem Mord Suizid beging. Oder ein Tankstellenmitarbeiter, der eine Frau, die Sophie ähnlich sah, mit einem Mann im Auto gesehen hat. Oder eine Frau, die morgens am 23. Dezember 1996, kurz nach Sophies Tod, von einem rasenden Auto überholt wurde. Von mehr als 50 Tatverdächtigen ist nach gerade einmal 2 Wochen nur einer übrig geblieben. Ian.
Natürlich bedeutet das nicht, dass Ian unschuldig ist. Wir sind kein Gericht. Aber was hier deutlich wird, ist, dass es Kritik an der Polizeiarbeit gibt. Schon anfangs, als Sophies Leiche mehr als 24 Stunden im Freien lag und der Tatort verunreinigt werden konnte. Außerdem sind einige Beweisstücke einfach verschwunden. Das große Einfahrtstor mit Blutspuren zum Beispiel, das ist einfach weg. Wie auch immer ein bestimmt 3 Meter großes Tor einfach so verschwinden kann.
Sogar die Staatsanwaltschaft hat bei ihren Begründungen, ihr nicht anzuklagen, die Arbeit der Polizei kritisiert. Vor Gericht wehrt sich die Polizei. Sie diskreditieren die neue Aussage von Zeugin Marie. Sie halten sie nach ihren vielen Lügen für nicht mehr glaubwürdig. Am Ende muss das Gericht entscheiden. War die Festnahme von Ian mit den Indizien, die die Polizei damals hatte, gerechtfertigt? Und das Gericht entscheidet, ja, die Festnahme war gerechtfertigt. Ian hat also einen weiteren Prozess verloren.
Und es ist nicht der letzte. In Frankreich ist die Enttäuschung groß, dass Ian nicht wegen Mordes angeklagt wurde. Sophies Familie beschließt also, die Dinge nun selbst in die Hand zu nehmen. Sie gründen einen Verein und bringen die französische Polizei schon 2008 dazu, selbst zu ermitteln. Das ist möglich, weil die französischen und irischen Rechtssysteme so unterschiedlich sind. In Frankreich gibt es den Code Napoleon aus der Zeit, als es noch französische Kolonien gab. Der besagt, dass Verbrechen an französischen Staatsbürgern im Ausland auch von der französischen Justiz untersucht werden können.
Und genau das passiert. Die Franzosen bekommen die Ermittlungsakten der Iren. Sie lassen Sophies Leiche exhumieren, reisen nach Irland, um Polizisten und Zeugen zu befragen und analysieren die irischen Akten. Für Iren wird sogar ein europäischer Haftbefehl erlassen, aber Irland liefert ihn nicht aus, weil sie selbst keine Beweise für eine Anklage sehen. Außerdem erkennen sie das französische Recht nicht an. Doch die französische Staatsanwaltschaft klagt Ian 2019 schließlich wegen Mordes an. Im Mai startet der Prozess, aber ohne Ian. 3 Richter sollen in seiner Abwesenheit über seine Schuld entscheiden.
Ian erkennt diesen Prozess nicht an und reist auch nicht nach Paris. Er wird auch nicht durch einen Anwalt verteidigt. Als also die Beweise gegen ihn vorgetragen werden, gibt es niemanden, der für ihn Einspruch einlegt. Doch so ganz fair klingt der Prozess nicht. Die französische Justiz berücksichtigt zum Beispiel Maries erste Aussage, dass sie Ian ganz sicher auf der Brücke erkannt habe. Das Angebot von Marie, in Paris auszusagen, dass sie all die Jahre gelogen und Ian fälschlicherweise beschuldigt hat, das lehnt die französische Justiz ab. Stattdessen reisen 2 irische Zeugen an, die Mutter des Schuljungen zum Beispiel. Und obwohl ihre Aussagen ja ein Paradebeispiel für Hörensagen ist, wird diese Aussage vor Gericht zugelassen.
Auch Freunde von Sophie sagen aus und erzählen, dass sie von Ian gesprochen habe und ihn kenne. Vielen sei das erst später wieder eingefallen oder die Bedeutung dieser Info erst später bewusst geworden. Eine wichtige neue Zeugin erzählt in der Netflix-Doku, wie sie zu Weihnachten 1996 im Haus von Ian war. Sie war damals mit einer von Jules Töchtern befreundet und habe um Weihnachten herum im Badezimmer einen großen Eimer mit Wasser gesehen, in dem ein dicker Mantel lag. Sie habe das ungewöhnlich gefunden. Es gibt also auch über 20 Jahre später immer noch neue Indizien und Aussagen.
Und als das Urteil fällt, ist es für niemanden eine Überraschung. Das französische Gericht spricht Ian wegen Mordes an Sophie schuldig und verhängt eine Strafe von 25 Jahren Gefängnis. Die Justiz beantragt nochmals die Auslieferung von Ian. Sophies Familie sieht das Urteil positiv. Ihr Sohn, Pierre-Louis, sagt der Presse, »Heute ist es ein Sieg für uns. Das Urteil ist sehr klar. Mit allen Beweisstücken ist Ian ein Mörder und er hat vor 22 Jahren meine Mutter getötet.« Es ist also ein Sieg für die Gerechtigkeit. Es ist ein Sieg für die Wahrheit. Und jetzt muss Irland Ian ausliefern. Und wir werden überall Druck ausüben, um Gerechtigkeit zu erlangen.
In Irland wurde aber nach wie vor kein Urteil gesprochen. Der Podcast West Cork fasst es treffend zusammen. Da heißt es, die Wahrheit ist, dass der Fall gegen Ian niemals in einem Strafgericht verhandelt wurde und es wird immer wahrscheinlicher, dass dies auch nie geschehen wird. Im Jahr nach dem französischen Urteil, 2020, entscheidet die irische Justiz, dass ihr nicht ausgeliefert wird. Sie erkennen das französische Urteil nicht an. 2021 haben sich Ian und Jules übrigens getrennt. Ian wird obdachlos und landet schließlich in einer Unterkunft mit anderen Wohnungslosen. Er trinkt viel und dichtet.
Sophies Ehemann Daniel heiratet 1998, anderthalb Jahre nach ihrem Tod, seine vierte Frau. Er stirbt 2003 auf der Berlinale in Berlin an einem Herzinfarkt. Am 21. Januar 2024, also erst vor einem halben Jahr, da stirbt auch Ian an einem Herzinfarkt mit 66 Jahren. Ein Zitat des römischen Kaisers Marc Aurel trifft ziemlich gut auf den heutigen Fall zu. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit. Denn je nachdem, welche Doku, welchen Podcast oder welchen Artikel man sieht, hört oder liest, ist Ian entweder unschuldig, schuldig oder manchmal auch irgendwie beides.
Der Macher der Sky-Doku, Murder at the Cottage, Jim Sheridan, ein berühmter Regisseur, will in diesem Jahr einen Film über den Fall drehen. Er hat angekündigt, dass er Ians Namen reinwaschen will. Er hält ihn für unschuldig. In der Doku erzählt Sheridan auch von Fingerabdrücken, die laut der Polizeiakte am Tatort gefunden wurden. Mehr als 20 Fingerabdrücke seien genommen worden, keiner davon gehört zu Ian. Zu wem gehören sie also dann?
Sheridan spricht auch von einem neuen Beweis. Jener Mann, den Marie vor ihrem Geschäft und nachts an der Brücke gesehen hat, soll nämlich identifiziert worden sein. Es sei ein Mitarbeiter von Danielle, Sophies Ehemann. Marie will ihn auf Fotos von Daniels Hochzeit erkannt haben. Die irische Polizei ermittelt jedenfalls wieder. Doch wie glaubwürdig ist Marie? Wer war der Mann wirklich, den sie gesehen hat?
Sophies Familie kritisiert Jim Sheridans Theorie und hält die Idee, dass Ian unschuldig ist, für Wahnsinn. Bei den Iren sieht das anders aus. Laut einer Umfrage im Irish Mirror aus diesem Jahr halten fast zwei Drittel der Iren Ian für unschuldig. 37% glauben, dass er es war. Was meint ihr? Schreibt uns das gerne mal bei Instagram.
Ja, mit dieser offenen Frage, ob es wirklich Ian war, der Sophie da vor ihrem Haus ermordet hat oder nicht, schließen wir die schwarze Akte für heute und sind, wie Patrick gerade gesagt hat, sehr gespannt, was eure Ansichten sind. Lasst uns gern, wenn euch diese Folge gefallen hat, eine positive Bewertung da oder schreibt uns gerne Feedback. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag zu einer neuen Folge der schwarzen Akte.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Hier sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.